Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Morgen ist auch bei uns eine Europawahl. Aber wir wissen noch nicht, wer gewinnt. Aber wir wissen, dass es einen Rekord geben wird. Einen Twitter-Rekord.
Genau, denn schon im Wahlkampf zum Europäischen Parlament wurde getwittert wie nie zuvor. Und man könnte den Eindruck gewinnen, das Internet ist in der europäischen Politik voll und ganz angekommen.
Ist das aber wirklich so? Haben wir tatsächlich etwas zu erwarten bei Netzthemen wie Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung oder Überwachung? Das klären wir in dieser Breitbandsendung und dazu ein herzliches Willkommen von Markus Richter
und Vera Linz. Die Diskussion ums Urheberrecht ist ein Dauerbrenner in unserer digitalen Welt, aber nicht nur in dieser. Dass schon seit Jahrhunderten in ähnlicher Form darüber gestritten wird, wie man Texte, Töne und Bilder schützt, zeigt ein Buch, das wir Ihnen vorstellen.
Und wir widmen uns einer ganz besonderen Spezies, die lange nur milde belächelt wurde, den Webvideos. Heute ist ihr großer Tag, denn heute wird der Webvideopreis in Düsseldorf verliehen.
Und musikalisch surfen wir querbeet von elektronischen Skizzen zu sanften Gitarrenklängen. Und zu bieten haben wir außerdem eine Mischung aus Folk, Punk und Ska, und zwar von The Freak Fandango Orchestra. Ihr Album Wild Goats and Useless Heroes ist gerade erschienen und wir hören daraus jetzt El Mariachi.
Just for an other chap. And then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. One name alone, a kiss from eternity, smile before she laid me down. Tear me to pieces, break my heart and run away, smile before she laid me down.
Morgen ist auch Deutschland dran mit der Wahl zum Europäischen Parlament. Und das Internet spielt dabei zumindest formal eine große Rolle. Denn klar, das Netz ist wichtig, es ist die Zukunft und so steht es auch in allen Wahlprogrammen.
Und natürlich ist auch der Wahlkampf im Netz zum Standard geworden. Überall gibt es bunte Videos und die Kandidaten überbieten sich beim Twittern, auch wenn sie nicht immer wissen, was sie da tun.
Doch was bewegt sich tatsächlich in der Netzpolitik, die sich ja in vielen Bereichen gar nicht so einfach unterscheiden lässt von sonstigen Politikthemen?
Darüber reden wir gleich mit dem netzpolitischen Referenten der digitalen Gesellschaft Volker Tripp und mit Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Zunächst aber wirft Bastian Brandow einen Blick auf Netzpolitik im Wahlkampf.
Heiße Luft, Phrasen und Widersprüche. Mehr konnte man im Europawahlkampf 2014 zum Thema Internet nicht erleben. Netzpolitik bleibt ein Thema, das bei den großen Parteien irgendwie nicht zündet.
Für mich war die digitale Welt immer eine Fremde, was für mich dazu geführt hat, dass ich mich nicht intensiv mit ihr auseinandergesetzt habe.
Sagt Martin Schulz, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten. Erst seine Tochter habe ihn überredet, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Sonst verschlafe er das 21. Jahrhundert.
Schnarch nur weiter, hat sie mir gesagt.
Und Schulz hat sich mit dem Internet beschäftigt. Er ist online aktiv, twittert fleißig. Im April hat er sich mit der Schriftstellerin Julie C. getroffen und sie haben über deren Unterschriftensammlung geredet.
Wir brauchen verbraucherschutzrechtliche Gesetzgebung, wir brauchen bürgerrechtliche Gesetzgebung, wir brauchen die auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, wahrscheinlich auch auf UN-Ebene, um wirklich auf allen diesen Levels sicherzustellen, dass die Demokratie im digitalen Zeitalter das bleibt, was wir gewöhnt waren.
Ja, das EU-Parlament hat im März eine Reform zum Datenschutzrecht verabschiedet. Ein erster Schritt. Doch die große Netzpolitik machen andere. Zum Beispiel der Europäische Gerichtshof mit seiner Radiergummi-Entscheidung. Google muss jetzt vergessen und persönliche Verlinkungen auf Antrag löschen. Das Urteil begrüßt Schulz und nutzt es, weiter gegen Google zu wettern, wie beim Wahlforum in der ARD.
Die Tatsache, dass einige amerikanische Internetkonzerne anfangen, uns als Menschen als Handelsware zu betrachten und unsere Daten zu ihrem Wirtschaftsgut zu machen, führt mich dazu, dass ich auf der europäischen Ebene eine Grundregel einführen will. Die Verfügung über meine Daten, über ihre Daten, ist ihre Angelegenheit. Diese Konzerne müssen verpflichtet werden, auf Verlangen, die Daten zu löschen.
Google soll Daten löschen. Wenn aber die NSA mit unseren Daten macht, was sie will, scheint das für Schulz SPD ebenso okay zu sein wie für die Kanzlerin. Empört gibt er sich dennoch.
Ich wusste nicht, dass das Büro des Europäischen Parlaments in Washington abgehört wurde. Das habe ich erfahren. Ich habe denen dann die Frage gestellt, warum? Ja, Verdacht. Ich habe gesagt, ich kann euch sagen, das Europäische Parlament plant keine Terrorakte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kann ich sicher sein. Braucht uns nicht abzuhören. Wir werden von den Sicherheitsorganen der Vereinigten Staaten von Amerika behandelt wie eine feindliche Macht. Und damit muss Schluss sein.
Aber wie genau soll das aussehen? Ein No-Spy-Abkommen ist vom Tisch. Mitten im Wahlkampf wird bekannt, dass Edward Snowden nicht in Deutschland aussagen wird, entgegen aller Ankündigungen. Und so kann es nicht verwundern, dass auch der Merkel-Kandidat Jean-Claude Juncker von der Europäischen Volkspartei eine ähnliche Meinung hat. In der Netzpolitik sind sich die Kandidaten, wie so häufig in diesem Wahlkampf, ziemlich einig.
Ich möchte dafür sorgen, gemeinsam mit vielen anderen, darüber gibt es überhaupt keinen Dissens, dass nach europäischen Datenschutzregeln gearbeitet werden muss. Wenn ein Unternehmen seinen Sitz in Silicon Valley hat und in Europa Geschäfte betreibt, Handel und Wandel betreibt, dann müssen europäische Regeln gelten. Europa ist der Kontinent des Datenschutzes und daran dürfen wir nicht rütteln.
Daran wird nicht gerüttelt, weil es schlicht nicht stimmt. Denn wo wurde ein neues Internetgesetz erlassen, weil sich die wichtigste Frau des Landes nicht tatenlos ausspionieren lassen will? In Brasilien. Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und Gleichheit im Netz, das ist Ziel des neuen Gesetzes. Man hätte sich eine Diskussion über solch einen Ansatz in Europa schon gewünscht. Stattdessen Kuschen vor den USA, der Zeigefinger auf Google und widersprüchliche Aussagen auf beiden Seiten. Und der Eindruck, dass hier doch etwas verschlafen wird. Dabei zeigen doch gerade Big Data und NSA, Netzthemen sind heute unausweichlich auch gesellschaftliche Themen.
Bastian Brandau über die heiße Luft, Entschuldigung, die Netzpolitik im Wahlkampf zur Europawahl.
Es gibt auch noch eine schöne Anekdote aus dem Wahlkampf, die der Spiegel berichtet hat. Martin Schulz, einer der Spitzenkandidaten, der von der SPD, wird über den Gewinn von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest informiert.
Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, denkt man. Und dann fragt Schulz, wer ist denn das überhaupt? Und irgendjemand aus seinem Team sagt dann, so schreibt es der Spiegel, diese Frau ist die Gewinnerin vom Eurovision Song Contest und du hast ihr gratuliert über Twitter.
Das heißt, da schreibt jemand im Internet über etwas für Internetwahlkampf, von dem er eigentlich gar keine Ahnung hat. Ist das immer so?
Das fragt man sich. Fragt sich, ist das die Fallhöhe des netzpolitischen Europawahlkampfs, dass Kandidaten präsentiert werden als Leute, die von Netzpolitik vielleicht nicht so viel Ahnung, wie sie uns glauben, machen wollen?
Das war auch unsere erste Frage an Falk Steiner, unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio, und an Volker Tripp, den politischen Referenten der digitalen Gesellschaft, der als erstes geantwortet hat.
Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, Twitter ist da für viele Leute auch weniger ein Tool, um tatsächlich mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und vermittelnd tätig zu werden, zu erklären, worum es eigentlich geht, sondern das ist in erster Linie ein Promotion-Werkzeug, um eine möglichst positive, moderne Außendarstellung der entsprechenden handelnden Personen zu erreichen. Tatsächlich wäre es mir auch lieber, wenn die Politiker vielleicht weniger twittern würden und dafür einfach tatsächlich mehr für Datenschutz und ähnliche netzpolitische Themen in Europa tun würden.
Schauen wir doch mal inhaltlich. Der NSA-Skandal feiert gerade einjähriges Jubiläum. Am Donnerstag hat der NSA-Ausschuss des Bundestags zum ersten Mal öffentlich getagt. Das Thema ist also zumindest in Deutschland noch relevant. Hat es auch eine Rolle bei der Europawahl gespielt?
Nein, eine richtige Rolle hat es in dem Sinne nicht gespielt, denn am Ende ist es so, dass dieses Thema doch nach wie vor ein Nischenthema ist. Das ist aber inhaltlich nicht richtig, denn eigentlich gibt es keine Institution oder keine Ebene, auf der so viel netzpolitisch Relevantes entschieden wird, wie eben auf der europäischen Ebene. Manche der Debatten werden doppelt geführt, manche eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, wenn sie denn in Brüssel oder in Straßburg diskutiert werden, sondern erst dann, wenn sie auf bundesdeutscher Ebene angekommen sind. Das ist definitiv ein Problem und das ist natürlich auch sehr, sehr schade, denn gerade im Netzpolitischen gibt es dann doch das ein oder andere Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Parteien.
Teilen Sie das, Volker Tripp? Also von NSA-Skandal keine Spur, aber trotzdem eigentlich sehr wichtig für die Netzpolitik, das Europa?
Es hat immerhin dazu geführt, dass das Europäische Parlament Snowden selber angehört hat und konkrete Maßnahmen gegen die Geheimdienstüberwachung auf europäischer Ebene gefordert hat. Und auch was das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel angeht, hat, meine ich, der NSA-Skandal ganz deutlich da Spuren hinterlassen. Für die Wahl, glaube ich, ist das Thema nicht so entscheidend, weil in der ganz breiten Bevölkerung immer noch nicht angekommen ist, welche Relevanz eigentlich diese Art der Überwachung tatsächlich für sie hat.
Könnte man ja gerade noch mal beim Beispiel bleiben für den NSA-Untersuchungsausschuss. Da wird ja immer noch gestritten, hören wir jetzt Snowden oder nicht. Europa, haben wir gerade gehört, hat das gemacht. Ist also die Hoffnung, dass wenn Deutschland sich eher zurückhält, USA oder Großbritannien da mal hart anzugehen, dass wir von Europa da mehr erwarten können?
Da wäre ich auch eher skeptisch, denn man muss eben sehen, dass die EU nicht irgendwie ein einheitliches Gebilde ist, sondern dass es da auch einzelne Organe gibt, die durchaus unterschiedlich ausgerichtet sind. Während das Europäische Parlament dann zu der ganzen Überwachungsfrage doch eher eine sehr kritische Haltung einnimmt und immerhin, wie gesagt, konkrete Maßnahmen gefordert hat, ist das von anderen Institutionen der EU bisher so klar nicht formuliert worden.
Also da muss ich dann doch noch ergänzen an der Stelle, denn es ist tatsächlich doch so, dass auch die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus im Europäischen Rat, durchaus Möglichkeiten hätten, vorzugehen gegen zum Beispiel das EU-Mitgliedsland Großbritannien. Es ist am Donnerstag beispielsweise explizit angesprochen worden vom früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Papier, dass Deutschland zum Beispiel die Möglichkeit einer Staatenklage gegen Großbritannien hätte, eben wegen Verletzungen eben der Rechte, die eigentlich den Europäern garantiert sind. Und da muss man sagen, das ist dann doch wieder ein Fall, wo es bei den Mitgliedstaaten liegt, aber offensichtlich auch der Wille fehlt, die vorhandenen europäischen Instrumente an der Stelle anzuwenden.
Ja, dem würde ich insoweit beipflichten, als dass es jetzt in diesem Fall Großbritannien betrifft. Aber im Verhältnis zu den USA bin ich mir nicht sicher, ob dieser Weg dann erfolgversprechender ist als der über den Nationalstaat selbst.
Genau, das ist das Stichwort Volker Tripp. Aber gerade im Datenschutz liegen ja viele Kompetenzen auf europäischer Ebene. Angesichts des NSA-Skandals hat man also vorgeschlagen, das Datenschutzabkommen und den Austausch von Bankdaten mit den USA auszusetzen. Auch Vorratsdatenspeicherung ist ein großes Thema in der EU. Aber sollten dennoch aus Ihrer Sicht eher die Nationalstaaten hier tätig werden?
Beim Datenschutz ist meines Erachtens eine europäische Lösung greifbar und auch sinnvoll. Wir haben gerade auf europäischer Ebene die Entwicklung eben hin zu einer Datenschutzgrundverordnung und einer Datenschutzrichtlinie. Diese Verordnung soll für Unternehmen gelten, die Datenschutzrichtlinie für Polizei und Justiz. Das Ganze ist als Paketlösung konzipiert und das Europäische Parlament hat diesem Paket auch bereits zugestimmt. Die Bundesregierung möchte laut Koalitionsvertrag weg von dieser Paketlösung. Jetzt hängt das Ganze im Rat und Herr Steiner hat sie auch gerade schon angesprochen. Hier hat die Bundesregierung ganz massiv die Möglichkeit, ihren Einfluss geltend zu machen. Lippenbekenntnisse in dieser Richtung gibt es jede Menge. Justizminister Maas hat zum Beispiel am Donnerstag, ähnlich wie andere Vertreter der Bundesregierung vor ihm, zügige Verhandlungen angemahnt. Das ist aber ein Stück weit Augenwischerei, da die Bundesregierung im Rat bisher eigentlich einer der größten Blockierer dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung war.
Apropos Lippenbekenntnis, Herr Steiner, die Netzpolitik der Europäischen Kommission klingt ja oft widersprüchlich. Man hat das Gefühl, dass man grundsätzlich für digitale Bürgerrechte ist, wenn es dann aber konkret wird, widerspricht man sich. Ist das ein Grundproblem europäischer Netzpolitik?
Naja, auch innerhalb der Europäischen Kommission und auch innerhalb eben der Mitgliedstaaten und dann in diesem Gesamtzusammenspiel mit dem Europäischen Parlament gibt es ja doch sehr, sehr viele unterschiedliche Sichten auf Dinge. Und das sollte man nicht unterschätzen, welche Machtkämpfe da auch teilweise im Gange sind. Und dadurch entstehen manchmal auch widersprüchlich wirkende Regelungen. Und da ist es dann meistens Sache des Europäischen Gerichtshofs auszulegen, was denn dann davon Vorrang hat vor dem jeweils anderen. Und da sehen wir eigentlich eine momentan sehr, sehr positive Tendenz, nämlich dass der Europäische Gerichtshof sich nach und nach anhand der Grundrechtecharta der Europäischen Union eben zu einem Grundrechtsgerichtshof weiterentwickelt. Und das ist ein Fortschritt gegenüber dem, was wir bislang hatten, wo er in erster Linie ein klassischer Vertragsinterpretationsgerichtshof war.
Dem würde ich auch wieder vielleicht ein klein wenig widersprechen, insofern, als dass tatsächlich gerade im Bereich von Sicherheitsgesetzgebung es typischerweise so läuft, dass diese Gesetzgebungsentwürfe von den Sicherheitsbehörden selber erarbeitet und dann übers Innenministerium beispielsweise weitergegeben werden. Und so landen die dann im Bundestag. Und auf europäischer Ebene ist es nicht anders. Da gibt es zahlreiche Forschungsprogramme. Das bekannteste ist vielleicht INDECT, die also massiv von der Rüstungslobby angestoßen werden. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob es tatsächlich so ist, dass da in den verschiedenen Verfassungsorganen unbedingt der Wille vorliegt, dann besonders grundrechtsschützend oder so tätig zu werden.
Dazu passt vielleicht, dass ja beide Kandidaten der großen Parteien fordern, dass sich amerikanische Großkonzerne an europäische Gesetze halten. Wohlgemerkt, da geht es dann um die Wirtschaft, nicht um die Sicherheitspolitik. Generell hat man den Eindruck, dass große, gerne amerikanische Firmen als Feindbild etabliert werden sollen. Steckt da Absicht dahinter?
Man könnte vermuten, dass da ein neuer Spin gesetzt werden soll, der eben ablenkt von den Versäumnissen der Sicherheitsbehörden beziehungsweise der Politik und mit dem Finger eher auf große Internetkonzerne zeigt, aber eben in manchen Kreisen ganz gut ankommt. Und deswegen wäre ich da vorsichtig. Natürlich kann man solche Konzerne wie Google und Facebook für das, was sie machen, kritisieren. Und natürlich sollte man dem auch regeln. Also man sollte diese Tätigkeit Regeln unterwerfen, aber gleichzeitig darf es eben den Blick nicht dafür verstellen, dass es eben auch von staatlicher Seite ganz massive Eingriffe in Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten gibt, die es genauso zurückzudrängen gilt.
Es ist natürlich ganz interessant zu sehen, dass gerade etwas gefordert wird, nämlich dass amerikanische Großkonzerne sich an europäische Gesetze halten sollen. Es wird immer noch gefordert, obwohl eben dieses berühmte Google-Urteil des Europäischen Gerichtshofs ziemlich genau das eigentlich ausgesagt hat. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dessen, dass man sich auch bei den Kandidaten ja doch eher oberflächlich mit der Thematik beschäftigt. Man ist bei seinen Phrasen geblieben, obwohl es bereits eine Gerichtsentscheidung gibt, die sehr klar sagt, das ist anzuwenden. Das heißt, solche Sätze kann man eigentlich auch weglassen.
Das Stichwort Lobbyismus ist schon gefallen bei Ihnen, Volker Tripp. Welche Rolle spielen internationale Lobbyisten eigentlich bei europäischer Netzpolitik? Wenn es etwa um die Netzneutralität geht, welchen Einfluss haben hier große Telekommunikationsfirmen? Sieht man die auch so direkt im Wahlkampf?
Ich weiß nicht, ob man sie direkt im Wahlkampf sieht, aber sie haben massiven Einfluss auf die Gesetzgebung in Europa, gerade wenn man sich die ursprünglichen Entwürfe, die die Kommission dann in diesem Bereich vorlegt, anschaut, dann fällt schon auf, dass sie aussehen wie eine Abarbeitung der Wunschliste der Provider und auch der Content-Industrie, also gerade im urheberrechtlichen Bereich zum Beispiel. Das hat zum einen damit zu tun, dass diese Lobbyisten natürlich unglaublich gut finanziert sind. Da steht wahnsinnig viel Geld hinter. Die Provider-Lobby kann sich eben auch so viel Lobbyisten leisten, dass sich ein Lobbyist vielleicht auf drei Abgeordnete im Europäischen Parlament konzentrieren kann. Das sieht bei der netzpolitischen Bewegung und der Bürgerrechtsbewegung im Netz dann doch deutlich anders aus und einfach auch von der personellen Ausstattung nirgendwo in der Nähe dessen, was die Provider-Lobby da machen kann. Also da haben wir ein ganz starkes Ungleichgewicht, was wir also ganz dringend beheben müssen, aber das ist sicherlich noch ein relativ weiter Weg, bis da Augenhöhe erreicht ist.
Im öffentlichen Wahlkampf, also auf Plakaten, in Werbespots, spielt Netzpolitik kaum eine Rolle, Volker Tripp. Woran ist der Wahlkampf zum Beispiel bei Lobbygruppen wie der digitalen Gesellschaft gescheitert? Ist es nur das fehlende Geld, was Sie schon erwähnt haben, oder sind Jugendarbeitslosigkeit und Eurofragen doch vielleicht wichtiger als Netzpolitik?
Naja, die Entscheidung, bestimmte Themen auf die Agenda zu setzen und auf Wahlplakate zu drucken, die liegt ja nicht bei uns, sondern die liegt bei den verschiedenen Parteien und deren Vorstellungen davon, was wichtige Themen sind. Und vielleicht ist die Abwesenheit von netzpolitischen Themen auf Wahlplakaten eben eher ein Zeichen für das, was wir eingangs schon gesagt haben, nämlich dass es bei den großen Parteien eigentlich wenig Positionierung zu netzpolitischen Themen gibt, dass es immer noch nicht wirklich in der Breite angekommen ist, welche Bedeutung das Ganze hat und dass es eben nicht nur eine Frage ist, welche die digitale Welt betrifft, sondern die genauso die analoge Welt betrifft, weil letztlich Netzpolitik eigentlich Gesellschaftspolitik ist heutzutage.
Also ich denke nicht, dass es wirklich nur darum geht, ob jetzt Netzpolitik auf den Plakaten ist, denn da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, so viel Netzpolitik wie heutzutage auf den Plakaten ist, war noch nie auf den Plakaten. Aber zugleich gibt es natürlich viele andere drängende Probleme und man muss auch ganz klar sagen, der Europäer Europawahlkampf als solcher kämpft um die Aufmerksamkeit der Bürger und ist darin eigentlich nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Das kann zum einen sicherlich an diesem nicht sonderlich spektakulären Wahlkampf insgesamt liegen, aber es kann auch einfach daran liegen, dass man wirklich nicht sagen könnte, dass Netzpolitik die Leute jetzt auch zur Urne treibt. Das ist tatsächlich doch so, dass wir doch ein paar andere Probleme auf europäischer Ebene haben, wo eben viele Menschen denken, da geht es um Brot und Butter und eben nicht um ein Goodie, als dass eben die Netzpolitik nach wie vor häufig noch gesehen wird. Allerdings, das ist schon so, dass da etwas in Bewegung ist und gerade im Vergleich mit den Europawahlen vor eben 5 Jahren, muss man schon sagen, die netzpolitischen Themen sind doch deutlich präsenter.
Netzpolitik also als Sahnehäubchen, das zwar interessant sein kann, aber nicht sein muss, zumindest für die Wähler. Zum Schluss noch ein Blick in die Glaskugel. Wie wird denn Netzpolitik zur nächsten EU-Wahl in 5 Jahren aussehen? Wird es überhaupt noch als eigenständiges Thema geben oder ist sie dann einfach ganz normal geworden, Volker Tripp?
Also es wäre schön, wenn sie ganz normal geworden wäre. Ich sehe das allerdings noch nicht so, dass es jetzt genau so ein Thema ist in 5 Jahren wie, keine Ahnung, die Energiewende oder ähnliches. Das liegt ein Teilstück weit auch, glaube ich, an der Zivilgesellschaft, wie sehr sie eben das einfordert und dass wir von der Politik auch sachgerechte Lösungen erwarten.
Also ich denke schon, dass die netzpolitischen Themen alle noch vorhanden sein werden. Ich glaube aber nicht, dass das Wort Netzpolitik in 5 Jahren noch eine so große Rolle spielen wird, denn am Ende sind alle netzpolitischen Themen immer verknüpft und querliegen zu eben anderen Themen. Wenn wir beispielsweise schauen, wo Netzneutralität drinsteckt, wo Urheberrecht drinsteckt, wo Datenschutz drinsteckt, das sind ja ganz viele verschiedene Politikfelder und Lebensbereiche. Ich denke, dass das doch deutlich wichtiger werden wird, weil den Leuten so nach und nach aufgeht, welche Rolle das alles spielt. Nur diese Oberüberschrift Netzpolitik, ich glaube nicht, dass es die in Zukunft dafür noch braucht.
Das sagt Falk Steiner aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, den wir gemeinsam mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft zur Netzpolitik im Europawahlkampf befragt haben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Und wir kommen jetzt zur Netzmusik. Die kommt von Figures in Motion, eine klassische Dreimann-Band aus Frankreich, die es schon seit 2010 gibt. Aber bis das erste Album erschien, hat es 4 Jahre gedauert. Vielleicht heißt es auch deshalb Confusion will pass, also die Verwirrung wird irgendwann vorbeigehen. Die Musik ist frei auf der Menü zum Herunter. Unterladen zu finden. Auf Nachfrage bietet die Band auch die Einzelteile der Lieder zum Remixen an. Das gilt auch für den Song, den wir jetzt hören, Copenhagen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser, hallo.
Hallo Vera, hallo Markus.
Hallo. Eine Meldung hat in dieser Woche Medienmenschen wie Serienfreunde gleichermaßen in Aufregung versetzt.
Ich bin beides, also quasi Betroffener und kann nur ganz aufgeregt fragen, das amerikanische Streamingportal Netflix soll nach Deutschland kommen. Wann? Wann? Wann?
Ja, da hält sich Netflix noch ein wenig bedeckt. Von Ende des Jahres ist die Rede. Zumindest ist bestätigt, Markus, ja, der Dienst kommt tatsächlich auch nach Deutschland, wird hier verfügbar sein. Vielleicht kurze Erklärung für alle, die noch lieber klassisches Fernsehen gucken. Netflix ist ein Portal, über das man sich Filme und Serien anschauen kann, wann immer man dazu Lust hat. Dafür bezahlen Kunden dann einen monatlichen Pauschalbetrag. Ähnliche Modelle kennen wir hier ja auch in Deutschland, zum Beispiel Max Dome und Watchever. Das Besondere an Netflix, das Unternehmen produziert auch selber hochwertige, mehrfach ausgezeichnete Inhalte. Die Serie House of Cards mit Kevin Spacey wird da immer als bekanntes Beispiel genannt. In den USA ist das Portal so populär, dass nach Feierabend ein Drittel des gesamten Internetverkehrs auf Netflix entfallen. Deshalb sind die Erwartungen an das Unternehmen auch hier in Deutschland hoch. Allerdings ist vielen, wie dem Medienjournalisten Hendrik Evert, noch nicht so ganz klar, womit das Portal hier punkten will.
Das deutsche Netflix wird nicht aussehen wie das amerikanische Netflix. Also das berühmte House of Cards ist von Sky lizenziert. Die andere große Netflix-Serie ist Lilyhammer, die ist von Arte und TNT-Serie lizenziert. All das wird auf der deutschen Version voraussichtlich also nicht laufen. Man hört aus der Branche, dass Netflix gerade sehr, sehr viel einkauft, auch im deutschen Markt. Im Moment setzen sie also, so wie es aussieht, mehr auf Masse statt auf Klasse.
Mittelfristig könnten aber Streaming-Dienste wie Netflix die Sehgewohnheiten der Deutschen verändern. Ob sie damit auch eine Konkurrenz für die klassischen Fernsehprogramme sind, das hat Henrik Evert im Radiofeuilleton hier im Deutschlandradio Kultur erklärt. Den Link zum Gespräch gibt es auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ich muss ja sagen, also Netflix erhöht den Puls von Serienfans, man hat es vielleicht angehört, mir zumindest. Bisschen. Und ich persönlich freue mich auch darauf, das ist die gute Art von Aufregung, aber nicht die einzige dieser Woche.
Genau, denn unser Innenminister Thomas de Maizière hat für eine Art negative Aufregung gesorgt, und zwar in der gesamten Netzgemeinde und darüber hinaus. Ein Zitat von ihm hat viele verärgert. Was hat er Unerhörtes gesagt, Tim?
Ja, der Innenminister war ja in dieser Woche in den USA, um wegen der NSA-Affäre zu verhandeln oder, um es in der Diplomatensprache auszudrücken, ein deutsch-amerikanischer Cyberdialog wurde weiter angekurbelt. Viele Gespräche hat er geführt, zum Beispiel mit dem amerikanischen Justizminister Holder und dem Geheimdienstdirektor Clapper. Der Satz, der für Aufregung sorgt, ist am Rande dieser Treffen gefallen. In einem Interview mit dem MDR hat de Maizière Folgendes über die deutsch-amerikanischen Beziehungen gesagt.
Ich will gerne nochmal unterstreichen, dass unsere Beziehungen wichtiger sind als das schwierige Thema NSA und dass das Thema Internetsicherheit größer ist als das Thema NSA und Snowden.
Das klingt für viele, als hätte Thomas de Maizière damit einen Schlussstrich unter die Affäre gezogen. Zumal er auch ausführt, dass die Europäer sowieso eine schwache Verhandlungsposition hätten. Schließlich seien die wichtigen Internetfirmen alle amerikanisch.
Da müssen sie eben mit amerikanischen Unternehmen und dem amerikanischen Staat und der amerikanischen Rechtsordnung leben. Und das bedeutet, dass wir in vielen Fällen eben nur etwas wollen, aber nicht selber etwas haben. Und das verändert sozusagen das Verhandlungsgewicht.
Dazu, ganz passend könnte man sagen, hat eines dieser amerikanischen Unternehmen in dieser Woche nicht gerade unser Vertrauen gestärkt.
Genau, eBay sind da nämlich so ein paar Daten abhanden gekommen.
So ein paar, genau. 145 Millionen Kundendaten haben Hacker von den eBay-Servern kopiert. Namen, E-Mail-Adressen, Postadressen, Geburtsdaten, Telefonnummern und die verschlüsselten Passwörter. Kreditkartendaten sollen nicht dabei sein. Laut eBay gibt es auch noch keine Anzeichen, dass die Passwortverschlüsselung geknackt wurde. Trotzdem rät das Unternehmen dringend, die Passwörter zu ändern.
Danke, Tim, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de. Und da gibt es auch die nächste Netzmusik, die anscheinend von einem einzelnen Menschen aus Tittling in Bayern produziert wird. Mehr weiß man nicht über Testless Tests. Die verfügbaren Informationen sind äußerst spärlich.
Das neue Album Neptuns Blasebalg besteht auch nicht wirklich aus klassischen Tracks. Es ist vielmehr eine Sammlung höchstens 2 Minuten langer elektronischer Skizzen, die an die Intelligent Dance Music und den Drum and Bass der späten 90er erinnert. Eine solche Skizze ist Produce Trees.
Breitband Besprechung.
Auch wenn es sich altertümlich anhört, Sie sind immer noch bei Breitband. Es klingt eher analog, was wir gerade hören, aber es geht um digitale Kultur. Der Klang einer mechanischen Spieluhr hat nämlich zu tun mit einem Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen.
In Autoren und Apparate von Monika Dommann geht es um ein Dauerbrenner-Thema der Digitalisierung, nämlich das Urheberrecht. Die Diskussion darum tobt ja schon seit Jahren recht heftig und ist auch hier in der Sendung immer wieder ein Thema.
Dabei ist sie gar nicht so neu. Das zeigt die Historikerin Dommer in ihrem Buch, das den Untertitel Die Geschichte des Copyrights im Medienwandel trägt.
Und unser Kollege Christian Möller hat es für uns gelesen. Als wir mit ihm gesprochen haben, wollten wir als erstes natürlich wissen, was gerade eine Spieluhr mit dem Urheberrecht zu tun hat.
Die war im 19. Jahrhundert lustigerweise ein Gegenstand der Auseinandersetzung mit dem Copyright. Also es war so, die Schweiz produzierte Spieluhren und exportierte die auch. Und das war für die schweizerische Wirtschaft nicht unwichtig. Und in Frankreich wurde eben gerade das Urheberrecht oder dort hieß es eigentlich eher Autorenrecht entwickelt. Und diese ganze Frage, wie kann man jetzt mit Melodien, mit Kompositionen Geld verdienen? Und ja, da hat man international verhandelt, so generell über Wirtschaftsbeziehungen. Sollen da jetzt die Spieluhren mit einbezogen werden? Und die Franzosen haben gesagt, ja, natürlich, auf jeden Fall, weil davon profitieren unsere Komponisten. Und die Schweiz fand das nicht so gut und die haben dann, fand ich sehr nett, so argumentiert, naja, das sind doch eigentlich eher Möbelstücke oder Dekorationsgegenstände.
Das war also die erste Auseinandersetzung. Jetzt werden Spieluhren nicht die einzigen Apparate sein, die der Titel des Buches meint. Jetzt Drucker sind wahrscheinlich schwierig als Möbelstücke zu bezeichnen. Um welche anderen technischen Geräte geht es denn noch?
Es ging unter anderem um den Phonographen beziehungsweise eben das Grammophon, also im Bereich der Musikaufzeichnung und dann später setzt sich das Buch auch mit den Tonbandgeräten ab den 50er, 60er Jahren auseinander und es geht natürlich auch um den Bereich Literatur oder Wissenschaft. Da stehen dann eben Mikrofilme oder Fotokopierer zum Beispiel im Zentrum. Auch die sind Gegenstand der Auseinandersetzung gewesen.
Wie haben sich denn diese Beispiele, die du jetzt erwähnt hast, auf die Debatte damals ausgewirkt?
Naja, es war zum Beispiel so, Phonogramm und Grammophon, das war ja ursprünglich gar nicht für die Musikaufzeichnung gedacht oder zumindest stand das erstmal so gar nicht im Zentrum, aber wurde dann natürlich irgendwann so genutzt. Dann haben die Verlage zum Beispiel in ihre Noten hineingeschrieben, die Verwendung für Grammophone oder Phonographen ist verboten und da müsst ihr vorher nachfragen. Also das ist dann überhaupt erstmal in den Blickfeld geraten. Ne? Vorher war das so, dass das Urheberrecht eigentlich geknüpft ist immer an die Schriftform. Das arbeitet sie in ihrem Buch auch sehr schön heraus. Also Urheberrecht kann eigentlich nur das erhalten, was verschriftlicht worden ist und ist dadurch dann auch immer an sowas wie an einen Verlag gebunden. Und dann kommt es jetzt eben zu der Frage, ja Moment, wenn jetzt aber mit dem Grammophon und dem Phonographen auch die Interpreten plötzlich so wichtig werden, können die denn dann auch so ähnliche Rechte bekommen? Also können die auch davon profitieren, wenn ihre Aufnahmen irgendwo gespielt werden?
Jetzt hast du gerade schon auch Mikrofilme und Kopierer erwähnt. Das heißt, es muss auch außerhalb der Musik stattgefunden haben, diese Diskussion. Wie war das da?
Ja, da haben sich dann Verlage und Wissenschaftler oder Bibliothekare gegenübergestanden. Ja, und da hat man ähnlich wie heute eigentlich schon im Rahmen der Digitalisierung natürlich auch so Utopien des Wissens mit verknüpft. Und dann haben die Verlage natürlich gesagt, wenn jetzt der Wissenschaftler sich dann nur was rauskopiert aus dem Buch, die eine Stelle, die er braucht, dann kauft er ja das Buch nicht. Und die Bibliothekare haben gesagt, nee, Moment mal, Freunde, ihr habt ein falsches Verständnis von Wissenschaft. Die hätten das Buch gar nicht gekauft. Die hätten sonst einfach die Stelle abgeschrieben. Jetzt kopieren sie es halt. Und für Wissenschaftler ist eigentlich auch nicht so wichtig, dass sie immer das Geld für ihre Aufsätze bekommen, sondern dass sie die Aufsätze weitergeben können an ihre Kollegen. Und dafür ist das ja eigentlich ganz nützlich.
Wer sind die Parteien in diesen Auseinandersetzungen? Bibliothekare, die sind schon gefallen, aber gab es so eine Trennlinie zwischen zwei oder mehreren Parteien?
Ja, es gab immer schon die Autoren im weitesten Sinne und die Distributoren, also diejenigen, die das vertrieben haben. Und dann haben sich halt unterschiedliche Allianzen gebildet. Das ist ganz interessant zu beobachten, dass man erst sieht, die Verleger wahren so ein bisschen ihre Rechte gegenüber den Erfindern von Grammophonen und gegenüber den ausübenden Künstlern im Bereich der Musik. Und dann kommt zum Beispiel das Radio plötzlich Anfang des 20. Jahrhunderts dazu. Und dann sind sich doch eigentlich die Leute aus den Verlagen und die Grammophongesellschaften Lobbyisten sehr einig und vereinen sich dann wieder gegen die Ausnutzung quasi dieses Materials im Radio. Und ein Konflikt, der sich auch im Laufe der Geschichte eigentlich herausschält, ist so ein bisschen der Gegensatz zwischen Europa und den USA. Also da wird schon sehr von Seiten der USA so ein Konzept wie der freie Handel und auch der freie Wissensaustausch plötzlich in Anschlag gebracht und mit bestimmten Utopien verbunden. Und in Europa ist es dann eben eher die Kultur, die sozusagen unter Beschuss ist und die jetzt in den Mahlstrom hineingerät, der kommerziellen Auswertung. Und da treten dann Europa und die USA auch so ein bisschen in einen Kulturkampf.
Jetzt ist diese Diskussion, die geht um die Apparate aus dem Buchtitel und die Apparate könnte man ganz klar definieren als, das sind Vervielfältigungsmaschinen. Ja. Wie ist es denn mit dem Begriff Autor? Ist der auch so klar definiert in dem Buch?
Der wird ja erstmal erfunden. Ne? Also dieses Konzept des Autors wird Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden. Vorher hatten die Verleger eben das Druckprivileg. Und dann hat man gesagt, nee, Moment mal, die Autoren, die das geschrieben haben, die sollen davon profitieren, die sollen jetzt zu Urhebern werden. Und dann ist es ja ganz interessant, kann denn jetzt jemand, der einfach sich hinsetzt und auf seiner Gitarre irgendwie so eine Melodie sich ausdenkt, kann der denn überhaupt Autor oder Urheber werden im 19. Jahrhundert? Die Leute hätten gesagt, nee, derjenige, der es aufschreibt, der ist jetzt plötzlich der Autor. Also da wird quasi dieser Begriff auch so ein bisschen ausgedehnt und zum Beispiel Herausgeber von Folklore-Musik, die plötzlich veröffentlicht wurde, die wurden dann mit den Urheberrechten versehen. Also die haben quasi Volksmusik aufgeschrieben und da wurde dann gesagt, naja, das andere ist ja kollektiv, das ist ja nicht so eine wirkliche Leistung, aber das Aufschreiben, das ist jetzt die eigentliche Leistung. Aber dass dann natürlich Konflikte gibt, weil dann zum Beispiel auch im 20. Jahrhundert, als die afrikanischen Staaten plötzlich sich unabhängig gemacht haben, natürlich gesagt haben, Moment mal, das ist ja, ihr sagt jetzt, das ist die Musik, die von irgendwelchen Herausgebern gesammelt wurde, aber das ist ja quasi unser Traditionsbestand und der gehört hier schon eigentlich jemandem. Das wisst ihr nur nicht.
Was sagt uns das Buch über die Urheberrechtsdebatte im digitalen Zeitalter aus? Ich meine, eine GEMA hat es damals sicherlich noch nicht gegeben, aber so ein Streit wie GEMA versus YouTube oder so Begriffe wie Fair Use, gibt es da irgendwie sozusagen Fäden, die sich zurückspinnen lassen in diese Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also man denkt eigentlich immer, ach Mensch, das ist doch so ganz ähnlich wie heute. Das zeigt dieses Buch eigentlich sehr schön, dass alle Konflikte, über die wir heute reden, eigentlich schon seit 200 Jahren akut sind und dass man auch eigentlich nicht so richtig sagen kann, oh, jetzt mit der Digitalisierung ist das Urheberrecht in eine Krise geraten. Vielleicht hat sich die Krise verschärft, aber dieses Buch liest sich eigentlich wie die einzige Geschichte einer Krise. Also das Urheberrecht von Anfang an war eigentlich immer eine unsichere Sache. Es war immer eine Sache von Kämpfen zwischen verschiedenen Parteien, die dann auch immer ihre jeweiligen Ideologien vorgeschoben haben. Also gibt es halt die einen, die wollen die Kultur schützen und es gibt die anderen, die sagen, nein, freies Wissen ist jetzt dasjenige, was im Vordergrund stehen sollte. Und man merkt, dass das auch immer häufig so vorgeschobene Argumente sind auf beiden Seiten. Das zeigt das eigentlich sehr schön.
Christian Möller war das über das Buch Autoren und Apparate, die Geschichte des Copyrights im Medienwandel von Monika Dommann. Erschienen ist das Buch im Fischer Verlag, hat 432 Seiten und kostet knapp 25 Euro.
Ganz ohne Urheberrechtsstreit gibt es jetzt Musik aus dem Netz, Creative Commons Musik, um genau zu sein, aus Denver, Glassboy mit Band. Thank you.
Glassboy ist ein Elektrobastler aus Denver, der fast im Monatstakt neue Alben voller elektronischer Musik auf Bandcamp veröffentlicht.
Hat er bis jetzt. Gerade scheint er so eine kleine künstlerische Pause eingelegt zu haben, aber es gibt genug Material, um sich die Zeit zu vertreiben. Wir hörten gerade Band vom Album Wises.
Breitband, Netzkultur.
Heute wird zum vierten Mal der Web-Videopreis verliehen. Ausgezeichnet werden die besten Videos aus dem deutschsprachigen Raum. Und gefeiert wird das mit einer großen Show in Düsseldorf, die natürlich auch live als Videostream im Netz übertragen wird.
Insgesamt wurden 7000 Filme eingereicht. Eine Jury hat die besten ausgewählt und mehr als 1 Million Nutzer waren bei der Stimmabgabe im Netz mit dabei.
Bis Mittwoch konnte gewählt werden und mittlerweile stehen natürlich die Gewinner fest und in wenigen Stunden werden sie dann auch offiziell verkündet.
Das ist natürlich nicht nur spannend für die potenziellen Preisträger, sondern zeigt auch, wie sich die Branche innerhalb weniger Jahre verändert und professionalisiert hat. Matthias Finger hat sich auf die Suche nach den Neuerungen bei den Webvideos gemacht.
Beim Deutschen Webvideopreis ordentlich mit abzustimmen, ist harte Arbeit. Durch 4,5 Stunden Material muss sich das Wahlvolk kämpfen, um über die besten Videos abzustimmen. Jeweils 6 Kurzfilme stehen zur Auswahl in 14 Kategorien, die netztypische Namen tragen, wie LOL, OMG oder Fail.
Schon 3-mal wurde der Deutsche Webvideopreis verliehen, mit über 1000 Gästen und von euch mitbestimmten Gewinnern.
Beim Webvideopreis feiern sich die Videoblogger. Es ist das Jahrestreffen einer selbstbewussten Szene. Große deutsche Kanäle haben bis zu 10 Millionen Videoabrufe pro Woche. Das Webvideo auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt. Dabei wurden Internetclips lange als harmloser Klamauk abgetan.
Dieser Song ist voller hochwertiger Scheiße. Das Lied fängt schwach an, lässt dann aber auch unheimlich stark nach. Es geht um
ganz normale Dinge, ganz normale Dinge.
Das Lied von Davis Schulz ist in der Kategorie Now Playing nominiert, bei den besten Musikvideos. Der Song hat 1 Million Klicks bekommen. Da wird selbst das sterbende Fernsehen neidisch und schaut sich was ab. Hat man früher noch geglaubt. Beim Webvideopreis 2011.
Diese Ästhetik von YouTube, das wird sich schon auf die Fernsehwelt auf jeden Fall auswirken.
Ne, man war vorher gewohnt, Kameras vom Stativ. Damals hat es angefangen mit diesen Wackelkameras.
2014 ist bei den Kandidaten für den Webvideopreis ein Hang zum Perfektionismus auszumachen. Ein Backlash. Die meisten Videos kommen daher wie aus dem Ei gepellt, geschniegelt. In HD-Qualität, auf Spiegelreflex gedreht. Viele könnten auf ZDF Neo laufen. Dr. Allwissend beispielsweise erinnert an Kurt Krömer.
Können Sie bitte erklären, warum manche Menschen schüchtern sind? Nun, Jun Kurosu, eigentlich sind gar nicht manche Menschen schüchtern, sondern die Mehrheit aller Menschen sind schüchtern, denn Schüchternheit ist nichts weiter als Angst und Angst ist uns quasi angeboren.
Das Filmemachen wurde demokratisiert. Jeder darf mal ran und professionalisiert. YouTube-Netzwerke, gut aufgestellte Wirtschaftsunternehmen unterstützen die jungen Internetstars. Sie geben technische Hilfe beim Dreh, kümmern sich um die Vermarktung und die Rechte. Weltweit sollen Tausende von Kanälen 6-stellige Beträge im Jahr verdienen. Oracle YouTube als erfolgreichste Videoplattform.
Es ist wieder eine Arbeitsteilung reingekommen in diesen Webvideoproduktionsprozess, der vorher nicht da war, der natürlich jetzt sogar zu erhöhten Erlösen führen soll, aber ich glaube wirklich auch zu Problemen führen wird, was die Kreativität angeht.
Markus Hündgen organisiert den Webvideopreis. Mit seiner Firma stellt er selber virale Videos für die Industrie her. Er sagt, mit der Grundidee von YouTube hat das nicht mehr viel zu tun. Menschen haben da früher mal Faxen vor der Kamera gemacht. Gerade weil Channels zielgruppengerecht kommerzialisiert werden, sind die Macher auch schnell darauf festgelegt. Innovativ bleibt nur die Anfangsidee, auch wenn manche jetzt davon leben können. Irgendwas zwischen 50 Cent und 2 Euro werden für jeweils 1000 Klicks bei einem Video gezahlt.
Die sind jetzt schon ein paar Entwicklungsstufen weiter und ähneln viel mehr dem eigentlich, was sie mal bekämpfen wollten, nämlich dem klassischen Fernsehsystem, als dem Blogger-Prinzip. Und das ist das, was diese Professionalität als erstes einfach weggenommen hat.
Die Revolution der sozialen Netzwerke frisst ihre eigenen Kinder. Mit seriösen Formaten tut sich das Webvideo nach wie vor schwer. obwohl das zur Preisverleihung gehörende Videocamp erstmals von der Bundeszentrale für politische Aufklärung unterstützt wird. Die Nominierten in der Kategorie Epic referieren in Erklärfilmen über die Nutzung von Kondomen und den Überwachungsstaat. Die drei Sparten, die richtig gut funktionieren, sind jedoch Musik, Comedy und kommentiertes Spielen.
Etienne und Simon von den Rocket Beans zocken das Gruselspiel Slender. Während der eine spielt, ist der andere dazu gezwungen zuzuschauen. Two Guys, One Nightmare.
Alter, fuck you. Ja, und jetzt?
Die Zuschauer beobachten einen Gamer oder mehrere beim Zocken am Rechner. Wie die Alten bei der Bundesliga. Nur, dass League of Legends gespielt wird. Oder World of Warcraft. Mittlerweile streamen die Spieler ihre Partien im Netz. Sie übertragen ihre Videospiele live, unter anderem auf der Plattform twitch.tv. Der Durchschnittszuschauer ist hier 21 Jahre alt. Und der Internetkonzern Google plant angeblich schon eine Übernahme für 1 Milliarde Dollar.
Ja, und wer weiß, das wäre, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Vielleicht wird der Webvideopreis ja bald mit dem Deutschen Fernsehpreis zusammengelegt. Bei so viel Professionalisierung können vielleicht die Fernsehpreisverleiher noch was davon lernen. Wäre also kein Wunder, wenn das vielleicht passieren würde. Falls Sie heute Abend zuschauen wollen, die passenden Links zum Livestream gibt's auf unserer Website unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Markus, so. Ja. Und nun du.
Wie, und nun ich?
Guckst du?
Du meinst so Webvideos?
Ja.
Ich bin gleichermaßen fasziniert und ratlos von dem Phänomen. Es gibt für mich so zwei Hauptarten. Das eine ist diese typischen Webvideos, wo Leute in die Kamera sprechen, sehr schnell mit ganz vielen Jumpcuts, also wo der Szenenwechsel sehr schnell stattfindet. Und das kann lustig sein. Und wenn ich das mal gucke, dann kann das auch unterhaltsam sein. Aber ich ist nicht so begeistert, dass ich denke, ich muss das jetzt weiterhin gucken. Andererseits gucke ich halt eh keinen Fernsehen. Also bin
ist
halt
ja
eher Radiomensch.
Fernsehen.
So. Nee, doch, es ist für mich genau dasselbe. Es ist halt Bild, was mich nicht interessiert, Bewegtbild, das mich nicht interessiert. Und das andere sind diese Let's Plays, also Leuten bei Computerspielen zugucken. Ich weiß, dass es das gibt, dass Menschen gerne beim Computerspielen zugucken. Also nicht nur auf YouTube, sondern auch, wenn irgendjemand spielt und sitzt auf dem Sofa, kann dieses Phänomen aber nicht nachvollziehen. Es gab mal einen Versuch von Bekannten, die haben wirklich sozusagen inhaltlich schwer ein Spiel zu analysieren versucht. Das fand ich spannend, aber normalerweise ist es ja auch nur, man guckt halt wirklich zu, wie Leute zocken. Von daher.
Es gibt auch wahnsinnig viel Comedy und solche Sachen. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, dass es so boomt?
Naja, und Unterhaltung gibt Quote, sag ich mal. Könnte sein. Und du?
Nee. Ich guck nicht so viel Webvideo.
Verstehe. Solltest du vielleicht mal.
Ja.
Und dann den eigenen Kanal aufmachen.
Ja.
Breitband auf YouTube. Gut, wir verabschieden uns dann mit noch einer letzten Netzmusik. Gleich kommen die Nachrichten, dann kommt die Deutschlandrundfahrt, mit der Sie durch Gelsenkirchen wandern können. Die letzte Netzmusik kommt allerdings aus Nairobi in Kenia. Dort hat sich Sharif Megabane am 28. März einen ganzen Tag lang mit seiner Gitarre und einer Loopstation hingesetzt und so in einem Zug ein komplettes Album aufgenommen.
Als Cosmic Analog Ensemble wurde jetzt Muhasheda auf Bandcamp veröffentlicht. Ich habe das jetzt so vorgetragen, weil das eigentlich in so einer arabischen Schrift da steht und ich das mühsam übersetzt habe. Ja, und übersetzt heißt der Titel übrigens Gespräch. Jedes der 7 Stücke heißt ebenso. Ja, und wir sagen Tschüss, wir sind Vera Linz und
Markus Richter und verabschieden uns mit Gespräch Nummer 3.
Tschüss.